Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
In Israel steht wieder eine Parlamentswahl an. Ob die an der unübersichtlichen Gemengelage in der Knesset etwas ändern wird, daran kann man Zweifel haben. Unzweifelhaft aber gibt es in der israelischen Gesellschaft ein Phänomen, das viele jahrzehntelang nicht ernst genommen haben, das scheinbar unaufhaltsame Wachstum der ultraorthodoxen Juden, einer Bewegung, die eigentlich sogar den jüdischen Staat ablehnt und damit, wenn man sich den weltweiten Antisemitismus ansieht, gewissermaßen die Lebensversicherung von Juden in der Welt. Was steckt dahinter? Felix Wellisch zeichnet die Geschichte der Charedim nach.
This is the family and that's him.
Das ist unsere Familie. Und da, das ist mein Vater. Er hat immer gelächelt.
Nechama Fried zeigt in ihrer Wohnung in Jerusalem ein Fotoalbum ihrer Familie. Ihr Vater, Sander Fried, überlebte als Jugendlicher, als einziger seiner 14-köpfigen Familie aus Ungarn den Holocaust.
This is my son got married.
Das ist die Hochzeit meines Sohnes. Das sind nur die wenigen Kinder, die zur Feier kommen konnten.
Auf dem Foto sind rund 60 Menschen zu sehen. Viele der Männer tragen Bärte und lange Schläfenlocken. Nechama und ihre Familie gehören zu den Charedim, übersetzt den Gottesfürchtigen, den strenggläubigen Juden in Israel. Vom Balkon der Wohnung fällt der Blick auf das Viertel Kiryat Belz im Westen Jerusalems. Im Zentrum der Nachbarschaft thront eine gewaltige Synagoge. Auf den Straßen tragen die meisten Männer schwarze Mäntel, die Frauen lange Röcke und Kopftücher. Wie hier haben sich die Charedim vielerorts in Israel ihre abgeschlossenen Gemeinschaften aufgebaut.
Sobald wir uns mit den Leuten um uns herum vermischen, werden wir wie sie. Aber der Kern des Jüdischseins sind Schabbat und die Halachot, die religiösen Regeln. Wenn wir das vergessen, wenn es einen Riss in dieser Gemeinschaft gibt, dann zerfällt das alles.
Die Abschottung nach außen war jahrhundertelang in der jüdischen Diaspora, also bei Juden, die nicht in Palästina lebten, nichts Außergewöhnliches. Teils wurde sie von den Mehrheitsgesellschaften aufgezwungen, teils selbst gewählt. So entstanden die ultraorthodoxen Charedim im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts als Gegenbewegung zur jüdischen Aufklärung. Reformorientierte Jüdinnen und Juden wollten damals das jüdische Leben zu der sie umgebenden Gesellschaft hin öffnen und modernisieren. Vielen Rabbinern und Gemeinden, besonders in Osteuropa, ging das zu weit.
Für die Rabbis und eher konservativ eingestellte Juden fühlte sich diese Bewegung wahrscheinlich in etwa so an, als kämen plötzlich die Hippies und sagen, wir brauchen die alten Regeln nicht mehr. Was lange als Maßstab für Gut und Böse gegolten hatte, brach zusammen. Für viele Menschen war das unannehmbar.
Sagt Benjamin Brown, Professor für jüdische Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Tora zu studieren und ein Leben streng nach religiösen Vorschriften zu führen, vom koscheren Essen über die Kleidung bis zur Partnerwahl, das war damals wie heute für viele Charedim die wichtigste Säule ihrer Identität. Als Theodor Herzl und seine Mitstreiter gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Zionismus aufbauten, um einen jüdischen Staat zu schaffen, befeuerten sie das Misstrauen in vielen ultraorthodoxen Gemeinden weiter.
Herzl war tief in der europäischen Kultur verankert, besonders in der deutschen. Er stellte sogar einen Weihnachtsbaum auf. Ein wichtiger Rabbiner verdächtigte ihn damals, die Idee eines eigenen Staates zu nutzen, um der jüdischen Identität eine nicht-religiöse Grundlage zu geben.
Als die Nazis in Deutschland die Macht übernahmen, entschieden sich viele Charedim in Europa gegen eine Flucht nach Israel. Auch weil viele Rabbiner davon abrieten.
Viele warnten ihre Gemeinden, dass das Land Israel nicht sicher sei, auch in spiritueller Hinsicht, dass ihre Kinder dort ihren Glauben verlieren würden. Als die Nazis nach Osteuropa kamen, war es für viele zu spät.
Auch die Familie Fried entschied sich, ihre Belzer Gemeinde in Ungarn nicht zu verlassen.
Sie dachten gar nicht dran zu gehen. Noch als der Krieg schon angefangen hatte, sind sie nach Italien gefahren, um Möbel zu kaufen.
Im Mai 1944 kam die Gestapo und nahm Sanders Mutter und seine 11 Geschwister mit. Der 17-Jährige beobachtete alles aus einem Versteck heraus.
Er konnte nicht mit ansehen, wie seine ganze Familie mitgenommen wurde. Er meldete sich selbst bei der Gestapo und kam nach Auschwitz. Er hat nur überlebt, weil er bis zuletzt arbeiten konnte.
Zur Staatsgründung Israels 1948 zählte die ultraorthodoxe Gemeinde in Palästina nur wenige tausend Menschen. Der Gründer und erste Regierungschef des jungen Staates, David Ben-Gurion, maß ihnen wenig Bedeutung bei.
Ben-Gurion hielt die Charedim für überholt. Er dachte, dass der jüdische Staat ein so großer Erfolg werden würde, dass sie früher oder später Zionisten würden. Er hat damit sehr falsch gelegen.
Zudem verspielten die Staatsgründer Israels in den ersten Jahren viel Vertrauen.
Orthodoxe Soldaten wurden bei der Armee verspottet oder konnten dort ihre religiösen Regeln nicht einhalten. Viele Neuankömmlinge in Israel wurden in Kibbutz-Siedlungen geschickt und gaben dort ihre religiöse Praxis auf. Es dauerte nicht lange und die Charedim verloren ihren Enthusiasmus für den jungen Staat.
Während die Zionisten im ganzen Land neue Städte gründeten, begannen die Charedim, ihre eigenen Ortschaften aufzubauen. Bald zählten ihre Familien zu den kinderreichsten Israels.
Es gibt heute ungefähr 650 Frieds. Mein Vater, als er noch am Leben war, hat 5 Generationen seiner Familie gesehen.
Die Charedim wollen das Gebot der Tora an Adam und Eva, sich zu mehren wie alle religiösen Regeln, mit Hingabe erfüllen. Und Sozialleistungen für kinderreiche Familien schufen lange auch einen wirtschaftlichen Anreiz.
In den 70er und 80er Jahren gewann diese wachsende Bevölkerungsgruppe zunehmend auch politische Bedeutung. Ein Schlüsselmoment: 1977 beendete der konservative Menachem Begin die 30-jährige Vorherrschaft linker Parteien mit Unterstützung der ultraorthodoxen Partei Agudat Israel. Im Gegenzug erhielten die Charedim weitreichende Zugeständnisse, wie etwa die Befreiung vom Wehrdienst für Torah-Schüler, die heute jedes Jahr zehntausende junge Charedim nutzen. Sorgen macht sich Professor Brown wegen des zunehmenden Einflusses der Ultraorthodoxen aber nicht.
Viele Charedim interessieren sich noch immer zuallererst für ihre eigenen religiösen Angelegenheiten. Zudem hat auch das säkulare Israel weiterhin Machtzentren, etwa das oberste Gericht oder die Presse. Am meisten fürchten sich wahrscheinlich die Charedim selbst vor ihrem wachsenden Einfluss. Ein Land zu regieren ist etwas anderes als die eigene Nachbarschaft. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Zahl der jungen Charedim, die das religiöse Leben hinter sich lassen, stark zugenommen hat. Je mehr die Charedim die Gesellschaft beeinflussen, desto mehr wird die Gesellschaft auch sie selbst verändern.
Heute machen sie 13% der israelischen Gesellschaft aus. Ihr Anteil könnte auf ein Drittel steigen, schätzen israelische Experten. Was heißt das für die Ultraorthodoxen selbst?
Bechadrei Charedim, so heißt eines der wichtigsten ultraorthodoxen Nachrichtenportale in Israel, hat seinen Redaktionssitz an der Grenze zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite des 36-stöckigen Hochhauses fällt der Blick auf die Wolkenkratzer der liberalen Metropole Tel Aviv. Auf der anderen Seite liegen die niedrigen, bescheidenen Wohnhäuser von Bnei Brak, dessen rund 200.000 Einwohner größtenteils zu den ultraorthodoxen Charedim gehören.
This is like a newspaper.
Das ist eine orthodoxe Zeitung, ohne Fußball, ohne Sport, ohne Verbrechen. Warum? Weil es nicht möglich ist, auf ewig zu leben wie vor 100 Jahren, egal wie religiös du bist. Wenn wir nicht unsere eigene Zeitung haben, werden unsere Kinder die nicht orthodoxen Zeitungen lesen.
Sagt Yanki Faber, weißes Hemd und schwarze Kippa, der für Bechadrei Charedim schreibt. Die ultraorthodoxe Welt verändert sich. Die Webseite erreicht ihm zufolge rund 2 Millionen Nutzer weltweit, auch weil heute rund 2/3 der israelischen Ultraorthodoxen Zugang zum Internet haben. Steigende Lebenshaltungskosten zwingen auch strenggläubige Männer zunehmend, neben dem Tora-Studium einer Arbeit nachzugehen. Und an der Überwindung eines weiteren großen Tabus hat Faber selbst mitgewirkt. 1999 absolvierte er als einer der ersten Strenggläubigen seinen Wehrdienst bei der israelischen Armee.
Die Tora-Schule und Tag und Nacht studieren, das war nichts für mich. Mein Vater hat Nein gesagt. Ich bin trotzdem gegangen und hatte lange keinen Kontakt zu meinen Eltern. Einmal habe ich 3 Monate lang die Kaserne gar nicht verlassen, weil ich nicht wusste, wohin.
Heute melden sich jedes Jahr hunderte Charedim zum Wehrdienst. Doch trotz der Veränderungen scheint es bei einem Thema kaum Bewegung zu geben. Noch immer haben Frauen bei den Ultraorthodoxen wenig zu sagen, obwohl sie in vielen Familien das Geld verdienen und die Kinder aufziehen. Auf den Fotos und Videos bei Bechadrei Haredim sind überhaupt keine Frauen zu sehen.
Das wollen unsere Leser. Sie wollen keine Frauen sehen.
Dass diese Fassade nicht immer der Realität entspricht, weiß Esti Shushan. Die 45-jährige Ultraorthodoxe hat selbst lange für Haredi-Medien geschrieben. Heute lebt sie einige Kilometer weiter im Landesinneren in einer unauffälligen Neubausiedlung außerhalb der streng religiösen Welt.
Als ich anfing, als Autorin für Haredi-Medien zu arbeiten, musste ich verstecken, dass ich eine Frau bin. Ich habe mich Aleph genannt.
Erst später wurde Shushan klar, dass sie mit ihrer Erfahrung nicht alleine war.
Es gab damals einige Frauen in diesen Medien. Manchmal habe ich erst Jahre später herausgefunden, dass manche männliche Autoren eigentlich Frauen waren. Es gibt uns, aber ohne Namen, ohne Identität.
Je mehr sie wusste, desto weniger wollte sie den Umgang mit Frauen in der ultraorthodoxen Welt akzeptieren. Als 2012 Parlamentswahlen in Israel anstanden, beschloss sie, etwas zu unternehmen.
Wir haben im israelischen Parlament 16 Abgeordnete von Haredi-Parteien. Keine davon ist eine Frau. Und auch in den Kommunalverwaltungen. Es ist überall das Gleiche. Also habe ich eine Facebook-Seite eingerichtet und sie Lo Nifrarot Lo Becharot genannt. Keine Wahl, ohne gewählt zu werden. Ich habe Haredi-Frauen aufgerufen, nicht mehr für die ultraorthodoxen Parteien zu stimmen.
Sie organisierte monatliche Treffen, bei denen Haredi-Frauen zusammenkamen, um über Politik zu sprechen. Viele zum ersten Mal in ihrem Leben. Auch wegen der heftigen Reaktionen trauten sich nur nach und nach Mitstreiterinnen mit ihr an die Öffentlichkeit.
The first years we were like the craziest women in the community.
In den ersten Jahren waren wir die Verrückten. Einer der Rabbiner hat damals gesagt, Frauen, die Repräsentation wollen, bräuchten psychiatrische Behandlung. Einmal sind wir mit Flaschen beworfen worden, als wir Plakate aufgehängt haben.
Sometimes we get battles on us.
Auch für ihre Familie hatte ihr öffentlicher Auftritt Folgen. Ihre Kinder mussten die Schule wechseln. Sie selbst lebt heute nicht mehr in einer ultraorthodoxen Nachbarschaft. Trotzdem hat Shushan weitergemacht. Heute, 10 Jahre später, ist Nifrarot eine in Israel bekannte Organisation und Shushan regelmäßig zu Gast in Fernseh- und Radioprogrammen.
Heute kommen junge Frauen zu mir und sagen, Esti, ich habe dich im Radio gehört und ich wusste, dass der Tag kommen wird, an dem ich mich dir anschließe.
Eine halbe Autostunde nördlich schreibt Hassan Hila Lefkowitz in ihrem neuen Büro eine E-Mail. Die 41-Jährige trägt Make-up und das bei religiösen verheirateten Frauen in Israel übliche Kopftuch. Erst vor wenigen Monaten ist sie zur Leiterin des Religionsrates der Gemeinde Kfar Yona ernannt worden, ein Erfolg der Nifrarot-Bewegung.
Im ganzen Land gibt es 200 solcher Gemeinderäte, aber nur 10 davon werden von Frauen geleitet. Hier drüben ist das Büro des Rabbiners. Er ist für die religiösen Fragen zuständig. Ich kümmere mich um das Management, aber wir arbeiten eng zusammen.
Erst die Nifrarot treffen und zu sehen, dass sie als politisch interessierte Frau nicht allein war, hätten ihr die Sicherheit gegeben, ihren eigenen Weg zu gehen, erzählt Hila Lefkowitz.
Bis vor 2 Monaten hätte ich gesagt, es war ein sehr schwerer Weg. Manche in meiner Familie sprechen nicht mehr mit mir. Aber jetzt, wo ich dieses Amt bekommen habe, weiß ich, dass es wert war, darum zu kämpfen. Plötzlich wird es etwas Normales und für unsere Kinder wird es vielleicht einmal normal, dass Frauen für die Haredi-Parteien im Parlament sitzen.
Für die Wahlen zur israelischen Knesset Ende Oktober ist Nifrarot bereits den nächsten Schritt gegangen.
30 Frauen haben eine Erklärung unterschrieben, dass sie den Haredi-Parteien beitreten wollen. Vorher gab es keinen Druck, weil keine Frauen öffentlich ausgesprochen haben, dass sie Politik machen wollen. Aber nun müssen sich die Parteien bewegen. Natürlich ist es für diese Wahlen schon zu spät, um Frauen auf die Kandidatenlisten zu setzen. Aber wir werden weitermachen.
Auch wenn sich noch immer viele Ultraorthodoxe gegen jeden Wandel stemmen, ganz verschließen können auch sie sich nicht. Je weiter ihre Gemeinschaft wächst, desto mehr findet die Welt von außen doch ihren Weg hinein. Israels Haredim werden die Zukunft des Landes prägen. Aber wer sie bis dahin sein werden, ist offen.